Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wutke, guten Abend. Das Massaker auf dem Tiananmen-Platz wirft einen langen Schatten nach Deutschland, unser erstes Thema. Außerdem geht es in dieser Stunde um die Pflanzen, ohne die wir Menschen nicht wären, und einen Jubilar. Der Literaturverlag Folio feiert 25 Jahre Kunstvermittlung. Seit fast 30 Jahren ist unvergessen, was auf dem Tiananmen-Platz in Peking geschah. Während China in der Zwischenzeit zum Wirtschaftsriesen wurde und für den Ausbau der neuen Seidenstraße auf anderen Kontinenten auch gerne in Kunst und Kultur investiert, hat ein renommiertes deutsches Unternehmen Ärger bekommen. Steffen Wurzel über den roten Kreis mit der weißen Schrift, der sich in China gerade wegduckt. Leica.
Der knapp fünfminütige Werbefilm trägt den Namen The Hunt, die Jagd. Er ist im Stil einer Kriegsdoku gedreht und beschreibt die Arbeit von Fotografen, die in gefährlichen Krisengebieten arbeiten. Am Ende des Videos wird kurz das Logo von Leica eingeblendet. Einer der Handlungsstränge des Films spielt während der blutigen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung im Juni 1989 in Peking. Der Film endet mit einer Szene, in der ein Fotograf das berühmte Foto schießt, auf dem ein Mann zu sehen ist, der allein auf einer großen Pekinger Straße vor vier Panzern steht. Diese Aufnahme ist eines der bekanntesten Pressefotos des 20. Jahrhunderts. In China allerdings wird die Existenz dieses Fotos totgeschwiegen, genauso wie die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung insgesamt. Alles, was damit zu tun hat, ist absolut tabu und wird zensiert. So ist auch der Leica-Werbefilm von chinesischen Portalen inzwischen verschwunden. Ebenso alle Einträge und Berichte über das Video. Auf Vimeo und YouTube ist es allerdings weiter verfügbar. Inzwischen hat sich das hessische Fotounternehmen Leica von dem Inhalt des Kurzfilms distanziert, vermutlich aus Angst vor Repressionen. Es handele sich gar nicht um ein offizielles Werbevideo, sagte eine Firmensprecherin der Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Anfragen des ARD-Hörfunks zum Thema blieben bisher unbeantwortet. China ist ein wichtiger Markt für Leica. Unter anderem arbeitet die Firma eng mit dem Smartphone-Hersteller Huawei zusammen. Im Internet gibt es inzwischen viel Lob für das Video, aber auch viel Kritik und Häme für Leica. Denn viele kritisieren, dass sich die Firma von dem Film distanziert hat. Die Werbeagentur, die das Video produziert hat, nennt auf ihrer Webseite Leica weiter ausdrücklich als Kunden. Am 4. Juni 1989 ließ Chinas Staats- und Parteiführung die Demokratiebewegung gewaltsam niederschlagen. Rund um den Tiananmen-Platz in Peking kamen Hunderte, manche sagen mehr als 1000 Menschen ums Leben. Die Verantwortlichen wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Die heutige chinesische Führung um Staatschef Xi Jinping unterdrückt jegliche Erinnerungen an den Vorfall. Angehörige von damals Getöteten und Aktivisten, die an die Demokratiebewegung erinnern wollen, werden verfolgt und bestraft.
Ein Foto, eine Werbekampagne und die Folgen, Steffen Wurzel berichtete. Schmutziges Geld. Es wird gern gegeben, um Kunst und Kultur zu unterstützen, aber wie werden die Fäden der Kulturförderung mit schmutzigem Geld geknüpft? Wo können Museen Abstand halten und wo sind die Abhängigkeiten groß? Im zweiten Teil unserer Serie berichtet Kerstin Zilm aus den USA, wo renommierte Häuser sich ja kürzlich entschieden haben, kein Geld mehr von der Stiftung der Firma Sackler anzunehmen, die lebensgefährliche Pharmazeutika herstellt. In der Kultur vom Tag geht es jetzt an die amerikanische Westküste.
In Los Angeles heißen die großen Philanthropen der Kunstwelt nicht Sackler, sondern zum Beispiel Eli und Edith Broad, Dr. Dre und David Geffen. Sie machen ihr Geld mit Immobilien, Musik und Filmen. Sie spenden Millionen für Universitäten, Konzerthallen und Museen. Ohne Philanthropen gäbe es keine Walt Disney Concert Hall und keinen Erweiterungsbau für das Los Angeles County Museum of Art von Architekt Peter Zumthor. Kunstsammlerin Elaine Wynn gab für die Erweiterung 50 Millionen, Fernsehmogul Gerald Parentio 25 und Filmproduzent Geffen 150 Millionen. Der Neubau wird David Geffen Galleries heißen. Doch es fehlen noch ein paar Millionen bis zum ersten Spatenstich. LACMA-Direktor Michael Govan.
My friends in New York would often say, oh, you know, there just isn't the philanthropy. People just don't have that.
Meine Freunde in New York sagen immer, dass Kunstphilanthropie in Los Angeles nicht so verbreitet ist. Und sie haben recht. Nicht nur im Vergleich zu New York, sondern auch zu Houston und Chicago. Wer für den Anbau spendet, beweist, dass der Wille, einen öffentlichen Ort zu fördern, wo die Bewohner der Stadt zusammenkommen werden, größer ist als erwartet. Inzwischen schaut die Öffentlichkeit allerdings deutlich kritischer darauf, wer Kunst in Los Angeles finanziert. Beispiel Eli Broad. Ohne Kunst- und Geldspenden des Unternehmers ist die Kulturszene von Downtown Los Angeles nicht denkbar. Doch Broad finanziert zum Beispiel auch den Kampf für mehr Privatschulen und gibt Politikern, die seine Ziele im Bildungsbereich verfolgen, großzügige Spenden. David Callahan, Autor eines Buchs über den Zusammenhang von Reichtum, Macht und Philanthropie, in einem Interview mit dem Radiosender KPCC.
You know, everybody loves the new Broad Museum and everybody appreciates what he's done for the cultural scene, but
alle lieben sein Museum und was er für die Kunstszene getan hat. Aber warum soll er als einzelne Person so viel Einfluss auf Politik haben, nur weil er reich ist? Das ist nicht demokratisch. Er steuert mit seinem Geld Kunst und politische Reformen. Das ist viel Macht für einen Mann. Noch hat diese Kritik an Broad keine sichtbaren Konsequenzen im Kulturleben der Westküstenmetropole. Anders ist der Fall Harvey Weinstein. $5 Millionen hatte er der Universität von Southern California, USC, zugesagt. Mit dem Geld sollten an deren Filmschule Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und Produzentinnen gefördert werden. Das war vor den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Weinstein. Als die bekannt wurden, gab USC das Geld zurück. Die $70 Millionen hingegen, die Rap-Mogul Dr. Dre mit Musikproduzent Jimmy Iovine zur Gründung einer USC-Akademie für Kunst, Technologie und Unternehmen spendete, behielt die Uni. Auch Dr. Dre ist mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Sein Name steht nach wie vor auf dem USC-Gebäude. Es diskutiert auch niemand in Los Angeles ernsthaft, ob die Walt Disney Concert Hall umbenannt werden sollte, obwohl frühe Disney-Zeichentrickfilme eindeutig rassistische Züge haben. Die Kontroverse über Mickey Mouse in Blackface, tollpatschige Indianer sowie asiatische Charaktere mit Schlitzaugen und Hasenzähnen hat keine Konsequenzen für den Standort der LA Philharmoniker. Walt Disneys Witwe Lillian spendete $50 Millionen für den Frank-Gehry-Bau. Mit seinen gewölbten Stahlwänden ist er inzwischen eine Ikone von Los Angeles. Trotzdem, es bleibt nicht alles beim Alten. Kritik am Einfluss der Reichen auf die Kulturpolitik generell wächst. Sie erinnert an einen Satz des ehemaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt. Keine Summe an gespendetem Vermögen kann dafür entschädigen, wie es erworben wurde. Philanthropie-Insider David Callahan.
My concern is that the options being put on the table often.
Meine Bedenken sind außerdem, dass auch das, was am Ende präsentiert wird, vor allem das Denken von reichen Unternehmern reflektiert. Und die denken nicht wie du und ich. Weil reiche Spender sagen, wo es lang geht, werden vor allem ihre Ansichten und Werte reflektiert. So ist es nicht wirklich überraschend, dass vor ein paar Tagen Hollywood-Promis nicht nur zur Spendengala des County Museums of Art erschienen, sondern auch zu einer Stadtratsversammlung. Unter anderem machte sich Diane Keaton für öffentliche finanzielle Unterstützung des neuen Gebäudes stark. Ich freue mich so darauf. Ich liebe das Museum. Direktor Michael Govan ist enthusiastisch. Der Architekt zum Tor ist mehrfach ausgezeichnet. Es wird gut werden. Ich hoffe, Sie stimmen für die Unterstützung. Sie ist es wert. Der Stadtrat stimmte zu. Mit 117 Millionen ist der Nachfilmproduzent David Geffen nun der zweitgrößte Geldgeber. Als öffentliche Institution steht die Stadtverwaltung natürlich nicht auf der Wand des Museums.
Aus Los Angeles berichtete Kerstin Zilm über die Diskussion zu schmutzigem Geld für die Kunstförderung. Morgen berichtet Fazit dann aus Rom. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden. Seit über 100 Jahren erinnert der Name des Hauses an seinen Gründer, der sich als Unternehmer der Gesundheitspflege verschrieben hatte. Längst ist das Hygienemuseum aber so viel mehr, denn immer wieder verortet es politische und gesellschaftliche Diskurse. Seit heute geht es um Pflanzen und Menschen. Katrin Meyer ist die Kuratorin und Projektleiterin. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Ausstellung wirbt für sich mit einem ganz entzückenden Bild. Ein Astronaut sitzt mit einem Knäuel Wolle und Stricknadeln überlebensgroß auf dem Planeten Erde. Der wiederum, dieser Planet Erde, ist mit großen, bunten Stiefmütterchen bestickt. Wie verstrickt sind denn Pflanzen und Menschen?
Pflanzen sind die materielle Grundlage unserer Existenz und Kultur. Also man kann sagen, zutiefst verstrickt. Tiefer geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Und trotzdem nehmen wir das eigentlich im Alltag gar nicht wahr. Wer so am Rande als Mobiliar der menschlichen Unternehmungen, als Hintergrunderscheinung, ja gut, jetzt gerade, wenn sie aufblühen, erfreuen sie uns. Manchmal stehen sie im Weg, wenn Bauvorhaben zum Beispiel geplant sind und müssen weichen. Aber ansonsten sind sie halt einfach da. Aber dass Pflanzen für unsere Atemluft zum Beispiel sorgen, also auch wirklich auf dieser ganz tiefen existenziellen Ebene, das sehen wir nicht, das nehmen wir nicht wahr, genauso wenig wie ihr Wachstum. Insofern sind Pflanzen für uns eigentlich weniger auffällig als Tiere.
Um zu verdeutlichen, was Sie gerade gesagt haben, wie tief gehen denn die Wurzeln dieser Ausstellung?
Sie gehen tatsächlich mit einigen Exponaten bis zurück eigentlich an den Ursprung des Lebens. Also wir haben zum Beispiel ein Modell in der Ausstellung, das ein Cyanobakterium zeigt,
oha,
das von einer Symbiose-Relation erzählt, von einer symbiotischen Beziehung. Und Symbiosen sind ja tatsächlich die Grundlage eigentlich allen Lebens auf der Erde. Und dieses Cyanobakterium, das einen anderen Organismus verspeist hat, aber nicht ganz verdaut, sodass da quasi die Symbiose stattfinden konnte, ist der Vorfahr der Chloroplasten, in denen die Photosynthese stattfindet. Daneben zeigen wir eine Reihe von Fossilien. Die ersten Landpflanzen erschienen vor 500 Millionen Jahren auf der Erde und der Mensch erst vor 300.000 Jahren. Aber wir leben in einem vom Menschen geprägten Zeitalter und wir können eigentlich nicht anders, als dass wir uns wieder der Natur zuwenden, ob wir wollen oder nicht, so sagt das der Gartenarchitekt Gilles Clément.
Konzentriert sich die Ausstellung auf naturwissenschaftliche Exponate, auf Beispiele, Erklärungen oder haben Sie auch einen kulturgeschichtlichen Teil?
Wir haben, das ist ja schon gute Tradition am Deutschen Hygienemuseum, wir haben Exponate aus der Naturwissenschaft, der Kulturgeschichte und der bildenden Kunst. Das ist eigentlich auch das, was mich immer wieder begeistert, an dieser Art Ausstellungen zu machen, dass man Wissen vermitteln kann, aber dass man dieses Wissen auch immer wieder ein bisschen brechen kann durch Kunstwerke, die einem erzählen, dass es immer weitergeht über diesen Horizont. Also die Naturwissenschaft bietet wichtige Methoden, aber wir zeigen eben auch durch die Geschichte hinweg allein schon die Technik auch immer wieder dazu führt, dass die Wissenschaft neu geschrieben werden muss. Wir können niemals nachempfinden, niemals komplett verstehen, wie Pflanzen zum Beispiel kommunizieren, wie sie ihre Umgebung wahrnehmen.
Wenn es so wichtig ist, von der Pflanze aus zu denken, wie steht es denn dann um Beispiele aus der Kunstgeschichte?
Ich würde mal behaupten, dass wir bei unserer Ausstellung weniger von den menschlichen Errungenschaften, zu denen natürlich auch die Werke der Kunstgeschichte gehören, also wo man sich eigentlich ja berauschen kann an diesen Stillleben, an den Formen, die da nachgeschaffen werden, aber es sind eben wieder menschengemachte Werke. Also wir sind im Prinzip ja eh dabei, so stark auf die menschliche Kultur zu gucken. Wir feiern das ab, was wir schaffen. Wir setzen uns mit dem eigenen Selbst auseinander und sind im städtischen Alltag eigentlich auch überhaupt nicht mehr angewiesen auf dieses Wissen über Pflanzen. Und die Kunstgeschichte ist natürlich vom Künstler her eine ganz genaue Beobachtung dieser Pflanzenwelt. Aber wir versuchen eigentlich immer eher, die Pflanze wirklich herauszulösen aus diesem rein ästhetischen Kontext und den Blick zu richten auf die Zusammenhänge zwischen den Lebewesen, also sprich auf die Ökologie. Unsere Ausstellungsarchitektur zum Beispiel macht eigentlich den Menschen zu einem Insekt, wenn man so will. Denn man geht die ganze Zeit in den drei Räumen, die diese Ausstellung bespielt, entlang einer riesigen Blume. Also man beginnt bei den Wurzeln, kommt dann über die Blätter im Kapitel Saat und Ernte. Die Blätter stehen so für das, was wir verbrauchen, was wir nutzen von der Pflanze. Letztendlich zum Kapitel Ins Grüne, Leben im planetarischen Garten. Und das ist verkörpert durch eine Blüte. Die Blüte steht eben bei uns für die Ökologie schlechthin. Denn die Blüte ist natürlich auch für Menschen wunderschön und erfreut. Das Herz regt zu künstlerischen Höchstleistungen an, gar keine Frage. Aber sie ist eben primär eigentlich gerichtet an Bestäuber, die eben dann dafür sorgen, dass sie die Lebenskreisläufe fortschreiben. Und in dieser Ökologie fehlt eigentlich die Berücksichtigung des Menschen. Welche Rolle spielt der Mensch in diesem Biotop? Es gibt keine Natur ohne den Menschen. Es gibt kein Biotop ohne den Menschen. Der Mensch ist immer dabei. Und das ist eben auch die Frage, die wir da am Ende aufwerfen. Welche Rolle wollen wir eigentlich spielen in diesem Weltgefüge, in dem wir ja entscheiden können und müssen, wie es auch im ganz großen Feld weitergehen kann.
Zeigt die Ausstellung dann auch, was passiert, wenn die Menschen sich um die Pflanzenwelt nicht scheren, sie ignorieren oder einfach schlicht nichts von ihr wissen?
Nein, wir wollen nicht mahnen, wir wollen nicht den moralischen Zeigefinger erheben. Es ist auch kein Abgesang. Also wir befinden uns natürlich in einer ernsten Situation zurzeit. Der Klimawandel, Fridays for Future, diese große Bewegung, die genau eben ja dafür kämpft, dass etwas getan wird für die Zukunft der Menschen, der jungen Menschen, die jetzt gerade dort auf die Straßen gehen und dafür gescholten werden, was ein Skandal ist. Das Artensterben, das Bienensterben, das alles sind ja Zeichen, dass wir im Grunde an einem Punkt angekommen sind, wo wir so nicht mehr weitermachen können. Das wissen wir aber alle und die Ausstellung ist kein Abgesang, sondern sie feiert das Leben um uns herum. Also sie regt vielmehr dazu an, die Pflanzenwelt genauer zu sehen und davon abzuweichen, dass der Mensch eben derjenige ist, der die Krone der Schöpfung ist und alles kontrolliert, denn das tun wir nicht. Das führt eben in eine Sackgasse.
Wäre es ein klitzekleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Menschen aus ihrer Ausstellung kommen und diesen blühenden Frühling ein ganz klein bisschen anders sehen als vorher?
Das wäre zumindest meine große Hoffnung. Und auch das ist mir passiert. Ich sehe einfach die Pflanzenwelt mit komplett anderen Augen. Also was man vorher vielleicht wirklich eher so als oberirdisches Gewächs so wahrgenommen hat, ist einem plötzlich klar, das ist wirklich die Lebensgrundlage durch die Photosynthese. Und es sind wirklich Lebewesen, die hochkomplex sind, hochkomplex angepasst, die ganz und gar keine Automaten sind, die dort einfach irgendwie ein Programm abspulen. Und letztendlich die Gemeinsamkeit zwischen Pflanzen und Menschen, die ganz basale, ist vielleicht eben auch die, dass alle Lebewesen auf dieser Erde eben den äußeren Bedingungen ausgesetzt sind und überleben müssen. Das können wir nur gemeinsam gestalten im Prinzip, wobei aber der Mensch derjenige ist, der die Verantwortung trägt. Der Mensch ist es, der die emotionale, ökologische Verantwortung übernehmen muss für sich, für die anderen Menschen und für nichtmenschliche Wesen.
Die Verantwortung für die Ausstellung von Pflanzen und Menschen hat Katrin Meyer. Die Ausstellung im Dresdner Hygienemuseum ist ein ganzes Jahr lang zu sehen, nämlich bis zum 19. April 2020. Und ich wünsche uns allen einen ganz veränderten Blick. Vielen Dank, Frau Meyer.
Sehr gerne. Dankeschön.
Fazit, die Kultur vom Tag. Sich Geschichten zu erzählen, eine Tugend und manchmal eine Notwendigkeit, aber ein Vergnügen, das es bei uns nur noch selten gibt. Ganz anders als in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. Das Ägyptische Museum in Berlin spannt in einer neuen Ausstellung den Bogen von den Brüdern Grimm erstmals zur arabischen Erzähltradition.
Alhamdulillah al-Hudur dienna fi hadl makam al-Adim.
Gott ist allwissend und allweise, allmächtig und allgütig. Man erzählt sich, dass einst in uralter Zeit und längst entschwundenen Tagen.
So beginnt die Erzählung von Tausend und einer Nacht. Aus dem 9. Jahrhundert nach Christus stammen die ersten Zeugnisse dieser Weltliteratur, aus dem 15. Jahrhundert das älteste Manuskript. Im neuen Museum trägt ein marokkanischer Erzähler das wundersame Märchen vor, in dem das Erfinden von Geschichten das Leben rettet. Tausend Nächte, Alf Laila auf Arabisch, ist ein Konvolut aus vielen Traditionen, ein internationales Kunstwerk, ähnlich wie das Märchenbuch der Brüder Grimm. Die Kuratorin und Orientalistin Verena Lepper.
Die arabischen Nächte, also die Tausend einer Nachtgeschichten, sind deutlich beeinflusst von indischen, persischen, chinesischen Geschichten und anderen arabischen Geschichten aus verschiedenen arabischen Regionen. Es ist ein internationales Sammelprojekt gewesen. Genauso die Geschichten von den Gebrüdern Grimm, die wurden von französischen, italienischen und anderen europäischen Geschichten, das haben sie selber reflektiert, entsprechend auch beeinflusst.
Auf einem 4000 Jahre alten Papyrus und auf einer Kalksteinscherbe sind die altägyptischen Geschichten des Sinur ausgestellt, jenes Hofbeamten, der geflohen war, im Alter vom Heimweh geplagt, zurückkehrt nach Ägypten und dort mit allen Ehren empfangen wird. Durch die gesamte arabische Literatur zieht sich diese Legende, die auch Naguib Mahfouz inspiriert hat, zu einer Kurzgeschichte. In seiner Nobelpreisrede berichtete er, ein arabisches und ein altägyptisches Dichterherz zu haben. Viele Motive der Märchen und Erzählungen im arabischen und im europäischen Raum ähneln einander. Reisende und Diplomaten, auch Soldaten, brachten sie mit über kulturelle Grenzen. Eine davon ist die Geschichte um den Narr, eine Figur, die sowohl im arabischen Raum als auch bei uns existiert hat. Verena Lepper.
Till Eulenspiegel ist derjenige, der Tabus aufbricht, der Tabus herausfordert, der als weiser Narr sozusagen Dinge sagen darf, die man als Held zum Beispiel nicht sagen würde. Und dieser Till Eulenspiegel wird in der arabischen Welt als Yuha tradiert. Beide Figuren sind historisch tatsächlich belegt aus dem 14. Jahrhundert und werden dann aber als literarische Figuren ein Jahrhundert später entsprechend aufgegriffen.
Auch der Dichterfürst hat sich ausgiebig von der arabischen Sprache, Literatur und Dichtung inspirieren lassen. Eine Originalhandschrift zeigt seine Studien.
Es ist eine Schreibübung, man kann nicht alles entziffern. Ja? Also Goethe hat auch nicht immer ganz sauber geschrieben. Und er hat sich tatsächlich sehr stark beeinflussen lassen von einem großen Poeten. Das ist Mutanabi, ein irakischer Poet, der tatsächlich schon im 10. Jahrhundert datiert. Goethe hat tatsächlich in seinem östwestlichen Divan hier Geschichten aufgegriffen. Oder aus Faust II ein wunderbares Gedicht, welch gut geschickt hat dich hierher gebracht, unmittelbar aus Tausend und einer Nacht.
Die universellen Themen wie Schicksal, Schlaf, Liebe, Tod und Loyalität finden sich im alten Ägypten ebenso wie bei den Brüdern Grimm. Deren Figuren wiederum haben es in den arabischen Raum geschafft und sind bis heute dort aktuell.
In der arabischen Fassung ist es tatsächlich so, dass das Rotkäppchen Laila und der Wolf, heißt es im Arabischen, das Rotkäppchen, das ja ein Handy am Ohr hält. Warum? Weil sie sich nicht vom Wolf fressen lassen will. Sie ruft die Polizei an und wird gerettet. Ja, das ist die moderne libanesische Fassung, die völlig unabhängig von den Gebrüdern Grimm dann entsprechend entstanden ist.
100 Exponate in 6 Konzepträumen, angeordnet um ein Erzählzelt im griechischen Hof des neuen Museums, bezeugen die Einflüsse europäischer und arabischer Erzähltraditionen aufeinander. Die dreisprachige Schau, Arabisch, Englisch und Deutsch, zeigt, es gibt eine gemeinsame Vergangenheit des Geschichtenerzählens. Die Motive sind nach wie vor im arabischen Raum und im europäischen populär und ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Menschheitserbes.
Maria Ossowski über Cinderella, Sindbad und Sinoe, arabisch-deutsche Erzähltradition. Die Ausstellung im Ägyptischen Museum in Berlin ist bis zum 18. August zu sehen. Und jetzt geht es weiter mit Chantur Kiran.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen falscher Spendenaufrufe für den Wiederaufbau von Notre Dame hat die Pariser Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Man ermittle wegen organisierten Bandenbetrugs. Die französische Kulturerbestiftung Fondation du Patrimoine hatte Anzeige erstattet, weil Unbekannte in ihrem Namen Spenden sammeln. Der Schriftsteller Michel Welbeck ist in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Staatschef Emmanuel Macron verlieh ihm den Ritterorden, wie der Élysée-Palast mitteilte. Unter den Gästen der Zeremonie war auch der frühere Staatschef Nicolas Sarkozy. Die 7. Bach-Biennale Weimar erinnerte am Karfreitag an die 3500 Buchenwald-Häftlinge, die zwischen 1937 und 1940 im städtischen Krematorium eingeäschert wurden. Unter dem Titel »Die Asche von Buchenwald« wurde das Gedenkkonzert im Beisein von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow aufgeführt. Er sprach von einer Ambivalenz zwischen Hochkultur und Untergang in der Klassikerstadt. Gerade in Weimar könne es kein bequemes Tabu, kein Wegducken, kein Verstecken und keinen Schlussstrich geben. Auch wenn es immer wieder Menschen gäbe, die dies fordern. In Italien gibt es Streit um eine geplante Reform des öffentlich-rechtlichen Senders Rai. 2 neue Angebote sollen die bisherigen Filmprogramme Rai Movie und Rai Premium ersetzen. Dabei soll eines speziell auf Männer und eines auf Frauen ausgerichtet sein. Für die Gewerkschaft der RAI-Journalisten Usi Gray ist die Unterteilung in Geschlechter inakzeptabel, wie der Guardian berichtet. Es bestehe die Gefahr, dass den schlimmsten Klischees Tür und Tor geöffnet werden. Die jordanische Stadt Petra hat ein neues Museum. Gezeigt werden rund 300 Artefakte seit der Steinzeit, wie es in einer Mitteilung des Königshauses heißt. Damit wolle man das kulturelle Erbe der Nabatäerstadt fördern, die 2007 auf die Liste der neuen 7 Weltwunder gewählt wurde. Der Bau am Eingang zum archäologischen Park von Petra erstreckt sich auf über 1800 Quadratmeter und umfasst 8 Ausstellungsräume, einschließlich 22 interaktiver Stationen.
Es dürfen schon ein paar Sektkorken knallen in Wien und Bozen, denn seit einem Vierteljahrhundert gibt es den Literaturverlag Folio. Mit Pier Paolo Pasolini und John Steinbeck gingen die beiden Verleger Hermann Gummerer und Ludwig Paul Michel im Frühling 1994 ans Werk. Dirk Furich hat sie besucht und sich von heute und damals erzählen lassen.
Das ist ein Luster aus der ehemaligen Therme Meran. Das ist Murano-Glas.
Wer Ludwig Paul Michel und Hermann Gummerer besucht, wird am Eingang vom hellen Klang dieser raumgreifenden Lampe empfangen, die aus zahllosen Glassteinchen besteht. Dass die Antiquität aus Südtirol stammt, ist selbstverständlich. Denn der Folio-Verlag ist im besten Sinne bodenständig.
Also Südtirol ist eine zweisprachige, eigentlich dreisprachige Region, wenn wir die Ladiner mitzählen. Und das ist immer eine Situation, in der ethnische Konflikte potenziell immer vorhanden sind.
Aus der hellen, von Bücherregalen und Schreibtischen unterteilten Büroetage geht der Blick auf die Stadt Bozen. Rechts und links streben die Bergspitzen nach oben und in der Ferne Dolomitengipfel.
Wir haben ein Bevölkerungsverhältnis ungefähr von 2/3 deutschsprachig, 1/3 ist italienischsprachig. Und aus dieser Situation heraus haben wir uns schon früh für diese Literaturen interessiert, wo ethnische Konflikte auch eine Rolle gespielt haben.
Vor 25 Jahren haben Ludwig Paul Michel und Hermann Gummerer ihren Verlag gegründet. Beide wurden in einsamen Bergdörfern Südtirols geboren. Heute sind sie Mitte, Ende 50. Nach dem Abitur gingen sie zum Studium nach Wien. Und so hat Folio bis heute zwei Verlagssitze in Wien und Bozen.
Wir haben nicht nur den Vorteil, dass dadurch so quasi auch zwei Mentalitäten präsent sind, dass zwei Küchen präsent sind, dass man hier einerseits so quasi die Einflüsse der altösterreichischen Küche hat und ganz selbstverständlich neben den Speckknödeln auch die ganze Welt der italienischen Pasta.
Kein Wunder, dass in den Regalen auch viele Bände zur Esskultur stehen, neben Reiseführern und prächtigen Bildbänden über die Natur, Lyrik und Essays. Transferbibliothek heißt eine ihrer Buchreihen, ganz programmatisch.
Die Ladiner sind wirklich die polyglottesten Südtiroler.
Rund 70.000 Menschen sprechen noch Ladinisch, die alte rätoromanische Sprache, die bis heute in einigen Tälern gepflegt wird.
Roberta da Pun mit dieser Beschreibung dieses bäuerlichen Alltags.
Der Charme von Roberta macht aus, dass sie als Lyrikerin auf einem Bauernhof lebt, aber eine sehr raffinierte Sprache, sprich einen sehr hohen Ton anschlägt, auch in den Gedichten auf Ladinisch.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol von Österreich-Ungarn abgetrennt und als Alto Adige Italien zugeschlagen. Die Region sollte zunächst komplett italienisiert werden, seit Jahrzehnten besitzt sie jedoch einen hohen Grad an Eigenständigkeit. Die nationalistischen Tendenzen der derzeitigen italienischen Regierung sehen Paul Michel und Gummerer mit Skepsis. Matteo Salvinis europafeindliche Rhetorik spricht in Südtirol kaum jemanden an. Die beiden Verleger fühlen sich wohl mit der Vermittlerrolle ihrer Heimat zwischen den nordeuropäischen und den mediterranen Kulturen.
Auf der anderen Seite sind wir einfach ein Durchzugsland hier. Hier sind auch die deutschen Kaiser durchmarschiert, wenn sie so quasi zum Papst nach Rom gefahren sind. Die haben die Fugger ihre Waren durchtransportiert. Also dieser Austausch fand immer statt.
Die geografische Lage zwischen Nord und Süd spiegelt sich auch in den Büchern. Die Foliomacher sehen ihren Verlag als Forum für den Austausch.
Wir sind sicher dezidiert nicht konservativ oder nationalistisch eingestellt.
Wir haben einige Bücher, die vielleicht auch ein wenig verständlich machen, warum Italiener so weit kommen, dass sie irgendwann so Berlusconi gewählt haben. Wie muss eine quasi Gesellschaft auch disponiert sein, dass sie anfällig ist auch für solche Populisten?
Die essayistische, eher politische Literatur ist aber nur ein Teil des Folio-Programms. Krimis aus Süditalien oder Österreich finden ebenso Platz wie das Werk der großen alten Dame der italienischen Literatur, Dacia Maraini. Eine der Neuerscheinungen dieses Frühjahrs, die den beiden Verlegern besonders am Herzen liegt, handelt vom Verschwinden des berühmtesten altrömischen Handelswegs aufgrund von Immobilienspekulation und Gewerbeparks.
Paolo Romis ist ein reisender Essayist. Und jetzt erscheint das Via Appia-Buch. Die Wiederentdeckung der Hauptstraße Europas von Rom bis Brindisi. Er erzählt von dem, was auch Verbrechen an der Landschaft und was quasi institutionelles Versagen ist, in dem diese Kulturlandschaft vor die Hunde geht.
Eine Straße als Sinnbild für das zerbröselnde Europa. Die Südtiroler Folio-Verleger kämpfen mit ihren gesellschaftskritischen, aber auch mit ihren Naturbüchern gegen die Zerstörung des kulturellen Gedächtnisses an.
25 Jahre Folio-Verlag. Bodenschätze, sie können ein Land reich machen oder abhängig. Gold und Kohle immer haben sie viel miteinander zu tun, so oder so. Seltene Erden können inzwischen sehr reich machen, weil es die digitale Parallelwelt gibt. Auch die chilenische Künstlerin Alejandra Prieto arbeitet mit Rohstoffen, die nicht unproblematisch sind, aber genau das ist ihr wichtig, hat sich Tom Mustroff bei einem Atelierbesuch erzählen lassen.
Zwitschernde Vögel, Windrausch durch die Bäume. Etwa anderthalb Autostunden von Chiles Hauptstadt Santiago entfernt, auf dem Gelände ringsum lagern Rohstoffe. Golden schimmert Pyrit, Kohle glänzt in tiefem Schwarz. In einem Nebengebäude des bäuerlichen Anwesens taucht Alejandra Prieto ihre Hand in eine Schüssel mit kleinen weißen Kristallen.
Hier haben wir alles zum Lithium. Es sind Kristalle, die wachsen, aber sie sind noch ganz klein.
Lithium fasziniert die gelernte Bildhauerin.
Das Lithium gehört zu den Elementen, von denen man annimmt, dass sie schon beim Urknall dabei waren. Es gehört also ganz zu unserem Ursprung. Jetzt wird es benutzt als Energiespeicher für alle unseren elektronischen Erweiterungen, wie Telefon, Computer und so weiter. Und außerdem hilft es, die Psyche zu stabilisieren bei bipolaren Störungen. Für mich ist es fundamental, sowohl poetisch wie politisch und auch soziologisch.
Die politische Relevanz? Chile ist der zweitgrößte Lithiumproduzent weltweit. Der Abbau hier geschieht durch den Monopolisten Sukimich. Das ist eine während der Pinochet-Diktatur privatisierte Firma, deren Hauptaktionär ausgerechnet der ehemalige Schwiegersohn des Diktators ist. Umweltschützer beklagen zudem die negativen Folgen des Abbaus, wie die zunehmende Wasserknappheit in der ohnehin sehr trockenen Salzwüste Atacama. Das alles schwingt mit, wenn Alejandra Prieto mit dem Lithium experimentiert.
Wir beginnen einen chemischen Prozess mit Schwefelsäure. Alles erhitzt sich. Es ist auch etwas gefährlich. Je langsamer der Prozess vonstatten geht, desto größer werden die Kristalle.
Später verbindet Alejandra Prieto die Lithiumkristalle mit skulpturalen Elementen aus Stein und Metall. Der Rohstoff lagert sich förmlich an Händen und Köpfen der menschlichen Figuren an. Alejandra Prieto demontiert außerdem Handybatterien. Sie setzt Brille und Mundschutz auf, öffnet dann mit einer Zange die Batterie und legt so die mit Lithium beschichteten Platten frei. Sie sind extrem dünn und miteinander verbunden. Ein Leporello zur Energiespeicherung. Entfaltet ist es etwa 2 Meter lang und wirkt in Alejandra Prietos Händen wie ein künstlerisches Objekt. Die Diskurse um Rohstoffe führten sie zuvor zur Kohle.
Als ich mit Kohle zu arbeiten begann, hatte ich ganz klare Vorstellungen. Es ging um die Ausbeutung der Erde, die schwere Arbeit, die Leute, die reich geworden sind durch den Abbau der Kohle. Auf der anderen Seite die schwierigen Arbeitsbedingungen, die ersten Streiks.
Alejandra Prieto schuf 2008 einen Nike-Turnschuh ganz aus Kohle, ein Kultobjekt, das in all seiner rätselhaften Schönheit auch die Ausbeutung von Erde und Menschen widerspiegelt.
Aber das Interessante war, dass ich im Moment des Arbeitens bemerkte, dass das ein Material ist, das mehr ist als nur Brennstoff. 2011 bin ich dann zu den Spiegeln aus Kohle gelangt. Das erschien mir einfach interessanter, denn da war noch der politische Aspekt, aber es kam auch eine poetische Ebene hinzu.
Spiegel aus Kohle kannte bereits die indigene Bevölkerung. Die Andenbewohner rieben Kohle blank, bis sie sich darin als Silhouetten erkennen konnten. Alejandra Prietos Kohlespiegel sind jetzt Vehikel einer imaginären Reise durch Zeiten und Kulturen. Von den Kohlespiegeln gelangte sie zum nächsten Spiegelmaterial, dem Pyrit. Mittlerweile ist Lithium ihr Hauptwerkstoff. In der globalen Wirtschaft ist es inzwischen begehrter als Kohle. Und obwohl Lithium ebenfalls umstritten und umkämpft ist, befürchtet sie nicht, bei ihren Arbeiten in Chile auf Widerstand oder Zensur zu stoßen.
Ich glaube, weil es ein neoliberales Land ist, folgt auch die Kunst der gleichen Logik. Man kann eigentlich alles machen.
Ökonomisch freilich ist die Situation für bildende Künstler in Chile nicht einfach.
Es gibt etwas Förderung, aber die ist ziemlich begehrt. Der Kunstmarkt ist recht klein. Die meisten bildenden Künstler sind daher Professoren an der Universität. Ich finanziere mich mit staatlicher Förderung, mit Verkäufen und der Unterstützung durch die Familie.
Ihre Arbeiten wurden auch schon im Ausland, in New York und Madrid, Sao Paulo und Lima gezeigt. Sammlungen wie die Saatchi Collection haben Werke angekauft. Alejandra Prieto beginnt sich mit ihren künstlerischen und chemischen Experimenten und den ganz ungewöhnlichen Rohmaterialien also international durchzusetzen.
Die chilenische Künstlerin Alejandra Prieto. Jetzt geht es nach Frankreich mit Adelheid Wedel, nach Paris und damit natürlich zur Kathedrale von Notre Dame.
5 Jahre werden genügen, sagt die Bürgermeisterin von Paris in einem aktuellen Gespräch in der Tageszeitung Die Welt und bestätigt damit die Zeitvorgabe des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für den Wiederaufbau von Notre-Dame. Sie schildert, wie sie das Schauspiel der Verwüstung in Paris erlebt hat. Die Ausbreitung des Feuers konnte nur von oben gestoppt werden. Dafür haben 10 Männer ihr Leben riskiert. Wir standen auf dem Vorplatz der Kathedrale und sahen nur die kleinen Lichtscheine ihrer Stirnlampen und verfolgten von unten, wie sie sich durch die Türme bewegten. Sie sei zutiefst berührt von der universellen planetaren Ergriffenheit, die das Drama ausgelöst habe. Ihre Erklärung dafür? Victor Hugo sagte, diese Stadt gehöre der ganzen Menschheit. Dieses Gefühl der Universalität sorgt vermutlich für weltweite Ergriffenheit. Außerdem meint sie, in solchen tragischen Momenten fällt mir auf, wie die Franzosen fast ungläubig feststellen, dass die ganze Welt ergriffen ist von dem, was ihnen widerfährt. Sie stellen auf einmal fest, wie sehr sie von außen geliebt werden, vielleicht mehr geliebt, als sie sich selbst lieben. In der Tageszeitung Taz zitiert Rudolf Balmer Macron mit dem Hinweis, es gehe beim Wiederaufbau von Notre-Dame um den Zusammenhalt der Nation. Die Kathedrale sei so etwas wie ein roter Faden in der Geschichte der vergangenen 9 Jahrhunderte. Laut ersten Schätzungen braucht man 100 Steinmetze, 150 Zimmerleute und 200 Dachdecker für die bevorstehende Arbeit. Das aber sind Berufe, die in Frankreich mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. Sie sind nicht sehr attraktiv, außerdem bilden Betriebe zu wenige Lehrlinge zu Gesellen und Facharbeitern aus, gibt der Autor zu bedenken. Eine bereits seit einiger Zeit schwelende Debatte greift Christian Bergmann im Tagesspiegel auf. Es geht um die Gründung einer europäischen Kultur- und Medienplattform. Dazu liegt ein aktueller Vorschlag des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm vor, der es für möglich hält, damit eine Infrastruktur für Qualitätsinhalte zu schaffen. Darüber hinaus wäre es in der Tat spannend, es nicht allein bei den Inhalten der öffentlichen Rundfunkanstalten zu belassen, sondern dieses um das Qualitätsangebot von Verlagen und Kultureinrichtungen oder aber auch politischer Stiftungen, Thinktanks und NGOs zu erweitern, meint der Autor, seines Zeichens politischer Direktor und Mitbegründer der Suchplattform Paul Open Search. Er ergänzt, in Zeiten wachsenden populistischen Diskurses, gezielter Desinformation sowie Tweets scheint eine solche Plattform umso erstrebenswerter. Seit bald 5 Jahren sitzt der ukrainische Filmregisseur Oleg Sentsov in russischer Haft. Nun sind seine teils autobiografischen Erzählungen unter dem Titel »Leben« auf Deutsch erschienen. Jens Uthoff hat sie gelesen und rezensiert sie in der Taz. Er schreibt, unabhängig von dem politischen Kontext lohnt es, dieses Buch mit seiner dichten, eindrücklichen, tiefschürfenden Erzählweise zu lesen. Für viele Ukrainer ist Sentsov zum Symbol der russischen Ukraine-Politik und Willkürjustiz geworden, erinnert Uthoff. Und heute sitzt er im Straflager IK-8, Weißer Bär, am Polarkreis ein. 2018 trat er für 144 Tage in den Hungerstreik. Wie es ihm aktuell geht, ist unklar. Natürlich finden wir in den Feuilleton-Ausgaben vom Wochenende viel Österliches. Hier das aufregendste Beispiel. In der Taz fragt Ulrich Gutmeier, ist Jesus nicht am Kreuz gestorben? Um die Frage zu beantworten, verweist er auf das bei C.H. Beck erschienene Büchlein »Kein Tod auf Golgatha«, in dem sich Johannes Fried auf die Suche nach dem überlebenden Jesus macht und sich dabei auf Unfallchirurgie und Johannesevangelium beruft. Die Dornenkrone jedenfalls, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll und die in Notre-Dame aufbewahrt wurde, konnte aus dem Flammenmeer gerettet werden.
Adelheid Wedels Kulturpresseschau. Lucy Rose live zu erleben am 3. Mai in Köln, am 5. Mai in Berlin und am 7. Mai in Hamburg mit ihrem neuen Album No Words Left. In diesem Sinne, gute Nacht.